Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück und es ist eine ganz besondere Folge. Wir feiern die Feste, wie sie fallen. Es ist unsere 50. Folge, liebe Dörte.
Herzlichen Glückwunsch, Hella.
Danke, ebenso.
Weißt du, was das heißt, Hella? Dass wir über 100 Bücher jetzt schon gelesen haben für diesen Podcast. Und über, sage ich, weil wir auch für die Sonderfolgen, in denen wir Autorinnen immer mal interviewen, auch welche gelesen haben.
Ja, wobei, bist du sicher, dass es über 100 sind? Weil wir ja manchmal auch, wir haben ja zwischendurch auch Nummer 1 gelesen und so. Müssen wir nochmal nachzählen.
Ja, stimmt. Ja. Ach so, ah ja. Vielleicht sind es genau 100.
Ja, mal schauen.
Wir zählen nach und geben euch Bescheid. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, liebe Hella. Dankeschön für diese schönen 50 Folgen. Und
ja,
wir hoffen, euch haben die natürlich genauso Spaß gemacht wie uns.
Also ich fand's super bisher.
Mal gucken, wie diese wird.
Machen wir weiter. Und zwar dieses Mal wollen wir über exzentrische Ermittler sprechen. Wobei man muss sagen, ein exzentrischer Ermittler und eine exzentrische Ermittlerin. Das sind ein Mann und eine Frau. In welchen Büchern denn, liebe Dörte?
Wir haben gelesen für diese Folge von Vera Buck, Das Baumhaus.
Und von, so Test, wie sehr kann ich Portugiesisch? Jill Ribeiro.
Ja,
einigen wir uns auf Jill Ribeiro. Lost in Fuseta, ein Portugal-Krimi. Das ist der erste Band, der ist schon 2018 erschienen. Und wir haben den für heute ausgewählt, weil vor kurzem der 6. Band erschienen ist. Der heißt Dunkle Verbindung, im April erschienen. Wir wollten aber mit Band 1 starten, sonst laufen wir Gefahr, etwas zu spoilern.
Genau, Lost in Fuseta bzw. die Lost-Reihe erscheint bei Kiwi und Das Baumhaus von Vera Buck bei Rowohlt. Und das ist auch ganz frisch auf dem Markt im April 2024 erschienen. Und weil du gerade schon gesagt hast, wir legen mit dem ersten Band los, ein Portugal-Krimi, Lost in Fuseta, würde ich sagen, machen wir das wirklich, oder?
Sehr gerne, erzähl doch mal, worum es geht.
Es ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Sommer in Fuseta an der Algarve im Süden Portugals, wenn da nicht ein ganz spezielles europäisches Austauschprogramm zwischen Polizisten, Kommissarinnen wäre. Und wegen diesem Austauschprogramm geht der beliebte Polizist aus Fuseta nach Hamburg und für ihn kommt für ein Jahr der Ermittler Leander Lost. Aber schon als seine neuen portugiesischen Kollegen Graziana und Carlos ihn vom Flughafen abholen, merken sie, irgendwie ist dieser Leander Lost anders. Er hat einen schwarzen Anzug an, trotz brütender portugiesischer Hitze und zieht den auch nicht aus, scheinbar aus Prinzip. Und eine seiner ersten Amtshandlungen ist, dass er seinem Kollegen in einem waghalsigen Manöver in einer Bedrohungssituation ins Bein schießt. Und er verpfeift leider auch ein nicht ganz so, naja, vielleicht zu 100% legales Ermittlungsmanöver von Carlos und Graziana an ihre Vorgesetzten. Und die portugiesischen Polizisten fragen sich natürlich, was ist denn da los und wie geht das weiter? Aber so viel sei gesagt, es geht gut und vor allen Dingen spannend weiter. Denn gleich nach der Ankunft von Leander Lost findet man die Leiche eines Privatdetektivs auf einem Boot. Und da wird natürlich sofort losermittelt und dieses dann doch ungewöhnliche Team muss direkt zusammenarbeiten. Das ist am Anfang etwas holprig, als aber Carlos und Graziana erkennen, warum dann der Leander Lost einfach ein bisschen anders wirkt. Dass er nämlich das Asperger-Syndrom hat, eine Form von Autismus. Und die gibt ihm ganz besondere Fähigkeiten und Möglichkeiten. Er hat ein fotografisches Gedächtnis zum Beispiel. Er kann super schnell, super rational Situationen erschließen und kombinieren. Und das macht ihn zu einem zwar speziellen, aber doch sehr, sehr geschätzten und wichtigen Ermittlungskollegen. Und diese drei finden, finde ich, auf ganz wunderbare Art und Weise zusammen. Beginnen natürlich die Spurensuche. Wem war dieser Privatdetektiv auf der Spur? Was war letztendlich sein Todesurteil? Was hatte er entdeckt, was anderen gefährlich werden konnte? Und so zieht dieses dann am Anfang noch ungleiche Trio los und fängt an zu ermitteln. Und ich finde, man folgt ihm als Leserin super, super gerne. Und alle drei wachsen einem direkt ans Herz und ich finde, das war ein richtiger Page-Turner.
Ich habe mir direkt was notiert, als du erzählt hast, worum es geht. Du hast gesagt, am Anfang ist die Zusammenarbeit zwischen den dreien etwas holprig und die Zusammenarbeit zwischen mir und Leander Loss war auch am Anfang etwas holprig, muss ich gestehen, denn ich bin wirklich etwas schwer in dieses Buch reingekommen.
Ja,
ach krass. Es lag, woran lag es denn? Kann ich das beschreiben? Mir ist vielleicht ein bisschen viel, ja, so viel ist ja am Anfang gar nicht passiert, aber es gab so viele Informationen. Also es gibt dann ja auch noch zwei Kolleginnen, die noch mit den beiden zusammenarbeiten, die, naja, also es kommt so rüber, nicht so richtig viel machen, eher gerne mal Fernsehen gucken beim Arbeiten. Also die kamen dann wurden noch andere Personen eingeführt. Es waren sehr viele Personen mit sehr vielen Namen an sehr vielen verschiedenen Orten rund um Fuseta. Und ich habe eine Weile gebraucht tatsächlich, um da reinzukommen.
Ja, das kann ich total gut verstehen, weil das ging mir auch am Anfang so. Also dann habe ich gedacht, hey, wer war das denn jetzt nochmal? Und dann war der erst drei Seiten vorher eingeführt. Und also die Namen und das ganze Setting musste ich mir auch erst erschließen. Also das ging mir auch so. Ich glaube, das ist vielleicht auch daran geschuldet, dass das wirklich ja der erste Ausflug in diese Welt ist, die dann ja in 6 Bänden beschrieben wird. Also ich glaube, das wird einem dann beim 2. Band sehr leicht fallen. Was mir nicht schwer gefallen ist, war, mich diesen Figuren nahe zu fühlen. Also das fand ich gleich von Anfang an ganz spannend. Und auch Leander Loss, den man sich ja auch als Leserin erstmal so annähern muss und auch erstmal verstehen muss, was treibt den an, was ist das für ein Typ, den hat man sofort ins Herz geschlossen, finde ich. Und kann den auch sofort ganz gut verstehen. Und ich finde es total schön, dass es eigentlich dann seinen neuen Kolleginnen Carlos und Graziana auch so geht, in dem Moment, in dem die verstanden haben, warum er so ist, wie er ist. Und manchmal ein bisschen, ja, sozial merkwürdig wirkt oder ähnliches. Also das fand ich, diese Annäherung der drei am Anfang und auch die lustigen Situationen, die daraus immer wieder entstehen, weil er halt einfach alles auch wörtlich nimmt. Und er kann zum Beispiel auch nicht lügen. Also das sind jetzt Sachen, die passieren auf den ersten Seiten, das ist nicht gespoilert, aber er nimmt alles sehr wörtlich, also Ironie versteht er nicht. Man bekommt dann manchmal mit, wie er versucht, das zu verstehen und wie er sich freut, wenn er dann was Ironisches verstanden hat und so. Also das bringt so einen ganz besonderen Witz und ganz liebevollen Humor, finde ich, in dieses Buch.
Ich habe den auch lieb gewonnen. Vor allen Dingen die Tatsache, dass er nicht lügen kann und aber ja das eigentlich gerne können würde, weil er der Meinung ist, dass das zum guten Ton dazugehört. Ja. Ne? Dass man auch manchmal vielleicht ein bisschen flunkert, damit das Gegenüber sich auch ein bisschen wohler fühlt. Und er versucht es einfach. Und es, sagen wir so, es gestaltet sich etwas schwierig. Aber er ist halt einfach so gnadenlos ehrlich.
Ja.
Und das fand ich für die Figur einfach auch toll. So, also ich habe den irgendwie dann doch lieb gewonnen, obwohl wir uns erst etwas annähern mussten,
beide. Ja, aber nur um so ein Beispiel für so eine Situation zu geben. Ne? Zum Beispiel trägt er diesen schwarzen Anzug und eine schmale Lederkrawatte. Also eigentlich auch die ganze Zeit, weil irgendwann irgendjemand mal zu ihm gesagt hat, das steht ihm gut. Und jetzt kommt er da in Portugal an und ich glaube, er wird 2-3 Mal gefragt, ob er dann auf eine Beerdigung geht. So geht der Deutsche auf eine Beerdigung so ein bisschen. Und bekommt dann schon mit, dass das jetzt vielleicht nicht die beste Kleidung ist. Und dann guckt er sich halt seinen Kollegen an, Carlos, und der trägt immer Shorts, T-Shirt und Espadrilles. Und dann denkt sich Lost, ja, dann das scheint dann ja irgendwie adäquat zu sein, dann kaufe ich mir das auch. Und dann stehen die sich dann irgendwann gegenüber und der Leander Lost ist genauso gekleidet wie Carlos. Und der sagt so, ja, willst du mich auf den Arm nehmen? Und Leander Lost sagt so, ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber so, also auch ganz so sehr liebevoll, sehr schön und nicht so anstrengend stereotypisch oder so. Weißt du, wie ich meine? Also, dass dann die ganze Zeit so Situationen beschrieben werden, wo du denkst irgendwann, ja, haben wir jetzt verstanden. Also, ich finde, das ist so ganz schön und geschickt und so wohl portioniert, positioniert, so diese Situation.
Ging es denn für dich in dem Buch um den Fall oder eigentlich eher um Leander und seine beiden Kollegen?
Es war schon fast so ein bisschen, wie man bei Fantasy von Worldbuilding spricht. Also dieses, die Welt erschaffen, in der dann jetzt der lange Roman oder sowas spielen wird, hatte ich das Gefühl, dass Lost in Fuseta auch gerade der erste Band wahrscheinlich ganz viel so Worldbuilding ist, also im Sinne von jetzt reelles Worldbuilding, also im Sinne von, das ist das Setting, hier ist die Küste. Man erfährt ganz viel über die Landschaft dort, über das Essen. Übrigens ein Roman, bei dem ich ständig Hunger hatte. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Es wurde echt viel gegessen.
Die leckersten portugiesischen Sachen und ich bin Vegetarierin und dann haben sie aber dieses Hühnchen da scharf gegrillt und leicht süßlich und knusprig und so beschrieben. Dachte ich mir so,
ja, jetzt ein Hühnchen, ne?
Ich finde gleichermaßen. Ich fand den Fall durchaus spannend. Ich fand, das war auch nicht vorhersehbar, aber mir ging es 50-50 so, dass ich eigentlich auch wirklich genauso gern diese Person und ihre Chemie kennengelernt habe.
Hast du denn dieses Mal das Nachwort gelesen?
Ja.
Ja?
Oh Gott, Ella, jetzt hab ich
Wer die letzte Folge nicht gehört hat, als wir über Neues von Bestseller-Autorinnen Jodi Picoult und Isabel Allende gesprochen haben, ganz kurz der Recap. Da hat Dörte das Nachwort nicht gelesen und etwas Wichtiges nicht mitbekommen, aber ich konnte ja helfen.
Ja.
So, in diesem Nachwort, das hat mich sehr gefreut.
Du erzählst es jetzt oder wolltest du mich abfragen?
Nee, ich wollte fragen, ob du auf dem gleichen Stand bist wie ich, weil, das wirst du dann ja gelesen haben, der Autor ist ja, das ist ja ein Pseudonym, übrigens kein Foto drin. Kein Foto vom Autor.
Ah, ja.
Kein Foto, muss ich direkt monieren, weil ich stehe ja so auf Fotos in den Büchern. Also der Autor ist ja eigentlich Holger Carsten Schmidt und er erzählt im Nachwort, wie er auf diese Geschichte gekommen ist oder auf diesen Ermittler, wie er ihn kreiert. Und er erzählt, dass auch eine Inspiration, die Serie Die Brücke. Die Brücke ist eine Serie, die man auf Netflix sehen kann. Sie heißt Die Brücke, Transit in den Tod. Und es handelt sich um die Öresundbrücke, die Schweden und Dänemark verbindet. Und da ermitteln dänische und schwedische Ermittler zusammen. Und eine der Hauptfiguren ist Sorga. Und Sorga ist eine autistische Ermittlerin. Und das ist so ein spannender Charakter. Also Sorga muss man einfach mögen. Und Sorga kann auch nicht lügen. Und Sorga versteht auch keine Ironie. Und wer diese Serie noch nicht gesehen hat, ich kann sie wirklich allen wärmstens ans Herz legen. Und jetzt, Dörte, kommt die Verbindung zu unserem Podcast. Weißt du, wer Die Brücke geschrieben hat?
Nein, sag's mir, Hella.
Hans Rosenfeld.
Ah, ja, stimmt. Da haben wir schon in unserer Folge, als wir über Sebastian Bergmann gesprochen
genau.
haben.
Genau. Ne? Hans ja. Rosenfeld ist einer der beiden Autoren zusammen mit Sebastian Hjort. Das sind zwei Schweden und die haben diese wunderbare Reihe um Sebastian Bergmann geschaffen, die jetzt leider zu Ende ist. Und der Hans hat tatsächlich Die Brücke geschrieben.
Die Folge, in der wir Hjort und Rosenfeld besprochen haben, heißt Autorenduos. Findet ihr bei uns im Folgenfeed. Guckt da gerne nochmal rein, hört die an. Und jetzt, wo du sagst, Hella, da haben wir auch schon über Die Brücke gesprochen und ich habe gesagt, muss ich mir angucken. Cool, also Guck-Empfehlung und...
Absolut.
Ja, okay, super.
Absolute Guck-Empfehlung. Ich glaube, es sind 3 Staffeln und man ist wirklich traurig, weil danach ist es halt vorbei
ja.
mit der Serie.
Ja.
Das ist wie mit den Büchern von Hjort und Rosenfeld ist jetzt auch vorbei.
Ja.
Die machen einen nur traurig.
Und das Interessante ist ja, dass wir jetzt hier bei Lost in Fusita ja auch ein bisschen völkerverständigende oder über Ländergrenzen hinweggehende Ermittlungen haben.
Spanien,
ne? Also
genau.
Nicht nur genau Spanien, Deutschland. Und also ich finde, da entsteht sehr viel Reibung, aber auch sehr viel Schönes. Und ich finde, dieser ganze Krimi, und ich weiß nicht, ob das vielleicht gegensätzlich ist, aber strahlt eine ganz große Herzlichkeit aus. Und ich finde auch, es ist so ein perfekter Urlaubskrimi, weil eigentlich möchte man eigentlich die ganze Zeit an der Algarve sein, oder?
Ja.
Wegen der Menschen, wegen des Essens, wegen des Wetters. Also ich fand
es alles... Und wegen Leander.
Und wegen Leander auch.
Ja,
ja.
Genau.
Ich würde den gerne in seinem kleinen Haus besuchen und mit ihm Insekten aus dem Pool fischen.
Ja. Er ist wirklich ein irgendwie auch ein cooler Typ, ein liebenswerter Typ und... Ich möchte auch einfach nur mal dabei sein und zu erleben, wie das so ist, wenn er Leuten halt die gnadenlose Wahrheit ins Gesicht sagt. Das ist ja schon auch eine Kunst. Ne?
Und was mir auch total gut gefallen hat, ist, dass da so viele Menschen drin vorkommen, die das Herz am rechten Fleck haben. Es hat mich wirklich durchweg berührt und mich irgendwie gut gelaunt gemacht. Die ganze Gemeinschaft, die da beschrieben wird in Fuseta, die Graziana, die eine unglaublich herzliche Familie hat, die... Soraya ist ihre Schwester, da entsteht auch so ein bisschen was. Und irgendwie konnte man sich da richtig schön reinfallen lassen und das ist so ganz schönes Wohlfühlsetting gewesen für mich.
Genau, anders
ja.
als im zweiten Buch, das wir gelesen haben,
Gott.
Nämlich von Vera Bug, Das Baumhaus. Das ist auch kein Krimi, das ist ein Thriller.
Ja, und bevor wir dazu kommen, kommt hier ganz kurz Werbung.
Und jetzt ist sie auch schon vorbei. Und ich erzähle doch mal, worum es in Vera Bugs Das Baumhaus geht.
Ja, bitte.
Der Untertitel ist übrigens, sie suchten die Idylle, sie fanden einen Albtraum.
Ah.
Und das passt wie die Faust aufs Auge. Und ohne zu viel zu verraten, erzähle ich mal, worum es zumindest zu Beginn geht.
Und bevor du damit anfängst, Hella, vielleicht an dieser Stelle ganz kleine Triggerwarnung. Also das Buch hat es in sich, finde ich. Es geht unter anderem auch um Gewalt an Kindern und darüber werden wir jetzt dann auch, wenn wir über das Buch sprechen, ein bisschen sprechen müssen. Wer das gerade nicht möchte, gerne eine der nächsten oder anderen schönen Folgen in unserem Feed hören. Und jetzt geht's los mit Das Baumhaus.
Henrik, seine Ehefrau Nora und der gemeinsame Sohn Finn fahren in den Urlaub, und zwar nach Schweden, in eine ganz einsame Ecke. Dort steht ein Haus direkt am Wald. Und das Haus gehörte früher Henriks Opa. Und Henrik war in der Kindheit oft da, aber seit seiner Kindheit ist er nicht mehr zurückgekommen. Und die beiden suchen also einen einsamen, ruhigen Ort, um Urlaub zu verbringen. Doch schon bald nach der Ankunft in diesem Haus, wo lange keiner mehr war, wo sie auch erstmal putzen müssen, geschehen merkwürdige Dinge. Zum Beispiel finden die drei im Keller abgehängtes Fleisch. Im Supermarkt belästigt ein Mann den kleinen Finn. Und Henrik findet dann im Wald ein Baumhaus, das Erinnerungen an früher wach werden lässt. Und gleichzeitig lernen wir Rosa kennen. Rosa ist aus Amsterdam zurück nach Schweden gekommen, hat in Amsterdam studiert und kümmert sich jetzt gemeinsam mit ihrem Vater um ihren schwer verunglückten Bruder. Der ist fast vollständig gelähmt, braucht Pflege. Und sie hat ihre Arbeit als forensische Wissenschaftlerin aufgegeben. Ja, ihre große Leidenschaft, muss man schon sagen, ist es, zu forschen, welche Auswirkungen die Verwesung von Tierkadaver auf Bäume und Pflanzen haben. Dazu ist sie auch mal im Wald und buddelt da fröhlich rum auf der Suche nach Tierkadavern, die sie dann mitnimmt und im Schuppen ihres Vaters also seziert und das alles auseinandernimmt. Und als sie einmal wieder im Wald ist, stößt sie beim Buddeln auf eine Kinderleiche.
Auf ein Kinderskelett ist es da schon, oder?
Das stimmt, das stimmt. Es ist ein kleines
Skelett. Also nicht weniger
Skelett.
Furchtbar,
genau.
Aber oh Gott, ja.
Ja, das genau, ist eine verweste Kinderleiche.
Oh mein Gott. Und Hella, du hast es gerade schon gesagt, ne, als wir angefangen haben, über das Baumhaus zu sprechen. In dem Sinne ist es genau das Gegenteil von Lost in Fuseta. Während ich nach dem Lesen oder beim Lesen von Lost in Fuseta denke, ach, da wäre ich jetzt auch gerne, denke ich beim Baumhaus. Und ich mache nie wieder Urlaub.
In Schweden.
In schwedischen Wäldern. In Schweden gerne. Aber es ist schon krass, ne? Also dieses Szenario entfaltet sich von Anfang an und ich hatte die schon von Anfang an das Gefühl, ich möchte den Charakteren die ganze Zeit zurufen, nein, geht da nicht hin, nein, zieht da nicht ein, macht bloß nicht das Fenster auf, macht so, also es ist wirklich krass, ne? Und das ist auch so dieses, man wird da von Anfang an reingezogen, vielleicht nochmal ganz kurz zur Struktur des Buches, also die Kapitel sind mit den Namen überschrieben, Nora zum Beispiel, Henrik, es gibt eine Maler, die erzählt, es gibt Rosa, die erzählt, die Ermittlerin, immer aus der Ich-Perspektive und so setzt sich dann sozusagen dieses Bild zusammen und es gibt auch immer mal wieder einen Handlungsstrang, der in der Vergangenheit spielt zum Beispiel, aber man kommt immer wieder aus der Ich-Perspektive erzählt, was da gerade los ist und so setzt sich dieses furchtbare Geschehen, das dann da doch stattfindet, in Gang und man erfährt, was dort passiert ist.
Also du hast ja gerade schon gesagt, man möchte immer sagen, nein, 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 so. Ich habe mich echt gefragt, warum sind die denn nicht wieder abgereist? Also spätestens als irgendwie im Keller da irgendwie klar ist, hier muss jemand gewesen sein, hätte ich meine Sachen gepackt und wäre einfach wieder gefahren.
Ja, ich glaube ich auch. Aber also das ist ganz interessant, weil um ehrlich zu sein, dachte ich beim ersten Kapitel, ich habe dieses Buch angefangen und mir ist das wirklich schwer gefallen, weil das ist ein Kapitel, kann man vielleicht ja auch so sagen, aus der Sicht eines entführten Kindes und das fand ich so hart, dass ich wirklich dachte, oh, ich weiß nicht. Also mir fällt das schwer als Mutter auch inzwischen, das so zu lesen, aber es hat mich wirklich gepackt. Also das war krass. Ich war wirklich dann echt schnell in diesem Strudel drin und konnte nicht mehr aufhören. Ich habe das richtig durchgesuchtet, das Buch. Wie ging es dir?
Ein klassischer Page-Turner.
Ja, schon, ne? Ja.
Hat mich ein bisschen an Sebastian Fitzek erinnert, dich auch?
Ja. Ja, stimmt, ne? Dass man, also es war auch die ganze Zeit super unvorhersehbar, was da jetzt eigentlich wirklich passiert ist, bis zum Schluss. Und ist natürlich jetzt auch nochmal, wenn wir jetzt ein bisschen schon vergleichen, die Bücher ist ein Thriller, kein Krimi, das merkt man auch. Und ich würde sagen, der Fokus ist da jetzt auch nicht so sehr auf der Ermittlerin Rosa. Die wird dann zur Ermittlerin, weil sie nämlich aufgrund ihrer forensischen Fähigkeiten von der Polizei sozusagen gefragt wird, ob sie sie bei der Arbeit unterstützen wollen. Ne? So wird sie eigentlich zur Ermittlerin. Und auch da musste ich, und da habe ich mich sogar ein bisschen an Leander Lost erinnert gefühlt oder finde, da kann man Parallelen ziehen zwischen den beiden. Auch wenn das aus ihrer Perspektive erzählt wird, wie sie da dieses Skelett ausbuddelt und erstmal einfach komplett wissenschaftlich interessiert ist, das mitnimmt und so und dann hier irgendwie langsam kommt, oh, vielleicht soll ich es auch zur Polizei bringen und dann macht sie das und da auf der Polizeiwache musste ich an der einen oder anderen Stelle schmunzeln, weil so aus ihrer Sicht, ne, sagen dann die Polizisten, ja, aber was, wieso haben sie das denn nicht sofort und so. Und dann sagt sie so, das reicht jetzt, das mache ich nie wieder und so, nie wieder gehe ich mit irgendwas zur Polizei. Also man spürt schon in der Erzählung, dass beide speziell sind auf ihre Art. Ne?
Sie kann ja auch nicht so richtig lügen. Also sie sagt ja auch einem eigentlich direkt ins Gesicht, was sie denkt. Es kommt jetzt an keiner Stelle vor, dass sie vielleicht auch Autistin sein könnte. Aber ich hatte so das Gefühl, sie hatte auch so Züge, weil sie eben auch sehr direkt ist. Und aber irgendwie auch, also die Arbeit, die Rosa macht, ist natürlich nichts, worauf man eigentlich Lust hätte, behaupte ich jetzt einfach mal. Im Wald alleine buddeln und dann irgendwelche Knochen. Also muss schon sehr wissenschaftlich interessiert sein.
Ja, aber komplett ihr Fokus. Ne? Ja. Sie geht da komplett drin auf und man merkt ja auch, es ist ja sehr wichtig und sehr hilfreich im Zweifelsfall, ne? Dass sie dann besser als ein Spürhund zum Beispiel an der Flora und Fauna und wie die gewachsen ist, so sieht und spürt, ob da irgendwas vergraben ist.
Oh, sattes ja. Grün, Deutsche.
Oh mein Gott.
Sattes Grün. Oh. Da lässt schießen, da ist was unter der Erde.
Boah, Hella, wirklich diese Szenerie im Wald. Ich finde Wald immer irgendwie auch ein bisschen bedrohlich, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber das wird da echt einfach exzellent beschrieben. Und auch so wie diese, genau wie du sagst, ne, Nora und Henrik als Eltern mit dem kleinen Finn. Warum reißen die nicht ab? Aber auf der anderen Seite glaube ich, und das kommt ja auch raus, ich glaube, Nora möchte irgendwie dem Henrik da so ein bisschen helfen, so einen Kindheitstraum zurückzuholen, habe ich rausgelesen. Und dieses in der Einsamkeit, und er ist Kinderbuchautor, er möchte auch gerne da in Ruhe schreiben. Und ein bisschen fühlen sie sich gegenseitig verpflichtet, glaube ich, das so durchzuziehen, so ein bisschen, oder?
Es wird auch ziemlich schnell klar, dass die Beziehung der beiden jetzt auch nicht mehr hundertprozentig intakt ist.
Boah, Hella, und ich sag's dir, ich war schon zweimal in Schweden Kanufahren und Campen. Und wir haben wirklich auch dann halt im Wald gezeltet. Und
das würde ich, auf diese Idee würde ich nicht. Ich würde auch niemals alleine in den Wald gehen. Also Henrik
war nicht
geht
allein.
Ja, aber Henrik geht ja auch dann alleine in den Wald, um dieses Baumhaus dann nochmal zu suchen. Auf die Idee würde ich nicht kommen.
Nee, und um ehrlich zu sein, wer das nochmal vorhat oder mal machen möchte, der sollte dieses Buch einfach nicht lesen.
Nee.
Das ist schon,
erst
also.
Im Anschluss.
Ja. Naja, weiß auch nicht, ob das so im Anschluss die Erinnerung irgendwie.
Aber es ist ein Page-Turner, und du hast aber vorhin schon angesprochen, es wird natürlich auch ziemlich brutal und fies, weil es natürlich auch um Gewalt an Kindern geht. Mala ist die Person, so fängt das Buch auch an, ist das Mädchen, was entführt wurde im sehr jungen Alter.
Oh
und
Gott.
Ja. Das ist schon, das muss man aushalten, weil sich das durchs ganze Buch natürlich zieht.
Ja, das würde ich auch sagen. Also ich weiß nicht, ob das dann nochmal auch was zur Spannung beiträgt, dass man wirklich einfach unbedingt wissen will oder sich irgendwie nach einer Form von gutem Ausgang irgendwie sehnt, dass man auch ans Ende blättern möchte. Nicht blättern, aber dass man es einfach bis zum Schluss lesen möchte, so ein bisschen. Also ob das auch den Page-Turner-Reiz ausmacht, so ein bisschen. Aber es ist unglaublich spannend, und ich finde auch ein Gegensatz zu zum Beispiel Lost in Fuseta ist, dass einem bei Lost in Fuseta die Figuren einfach komplett ans Herz wachsen. Und eigentlich die Entwicklung der Figuren bei Vera Buck, das Baumhaus, ist eine andere. Also da kommt man irgendwie immer mehr, oder bei vielen Personen entpuppt sich dann doch was vermeintlich Schwieriges. Also man wird eher so ein bisschen in so einen Strudel nach unten mitgerissen, finde ich, so in die Vergangenheit und so, oder?
Ja, das finde ich auch. Und dann ist es ja eigentlich irgendwie so ein bisschen weird, dass man trotzdem immer weiter lesen muss, ne? Aber also für mich war das ein absoluter Page-Turner, den man so am Wochenende weglesen kann. Lost in Fuseta habe ich ein bisschen länger gebraucht, weil ich eben schwer reinkomme. Aber hier beim Baumhaus sofort.
Ja, genau. Also ich würde sagen, beides. Kommt drauf an, was für eine Art von Sommerlektüre man Lust hat.
Ja, was würdest du sagen? Also Lost in Fuseta hast du ja gerade schon gesagt, kann man auch sehr gut im Urlaub natürlich lesen. Was mit das Baumhaus? Wegen der Schwere der Thematik auch?
Also wenn man die Zeit vergessen möchte und vielleicht am Badesee liegt und nach 5 Stunden feststellt, oh, ich war gar nicht im Wasser. Also so eine Lektüre ist das, oder? So ein bisschen.
Mm.
Aber ja, es ist schon düster, und es hinterlässt auch Fragen und Gedanken und so. Also ich habe schon auch, weil viele Figuren auch einfach bösartig sind und man so, also es ist schon vielleicht eher ein Schatten an einem sonnigen Tag.
Ja, vielleicht ein Regentag im Urlaub.
Ja, das ist nämlich eine interessante Frage, ne? Möchte man sowas, ich glaube, da haben wir schon mal mit Sebastian Fitzek drüber gesprochen, Hella, möchte man sowas dann eher im passenden Setting lesen? Oder braucht man für sowas die Sonne und die Helligkeit drumherum, damit es sich so ein bisschen ausgleicht?
Ist wahrscheinlich jeder individuell.
Ja.
Aber ich bräuchte dazu einen Regentag und für Lost in Fuseta den Strand.
Ja, gut, dann machen wir das alle so abgemacht. Hella, unsere Vergleichsfrage.
Ja, bitte.
Also jetzt beim Lesen fühlt man sich ja auch immer in so Welten und fühlt sich da auch manchmal sehr doll zu Hause. Und mich würde jetzt mal interessieren, wenn du eine Ermittlerin wärst oder eine Kollegin wärst von der Polizei, mit wem würdest du denn lieber ermitteln? Mit Leander Lost in Lost in Fuseta oder mit Rosa in den schwedischen Wäldern in das Baumhaus?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, finde ich. Ich glaube, ich würde mit Rosa in Schweden ermitteln, aber vom Büro aus, vom Schreibtisch. Ich würde nicht mit ihr in den Wald gehen und bullen, wobei das macht sie ja sowieso gerne alleine. Ja. Aber ich finde einfach diese Fähigkeit, ich meine, was ist das für ein spannender Ansatz einfach? Dass, klar, du hast Hunde, Spürhunde, du kannst tauchen gehen, um was zu suchen. Aber dass man sich anguckt, klar, das macht was mit dem Boden, das macht was mit den Pflanzen. Und das ist so ein spannender Ansatz, deswegen würde ich mich kurzzeitig Rosa anschließen tatsächlich. Und meine Vergleichsfrage an dich, vielleicht, na, ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil wir haben jetzt über die Bücher schon gesprochen und wir haben auch gesagt, Vera Books ist ein Page-Turner. Aber trotzdem nochmal die Frage, welches der beiden Bücher hat dich denn mehr in seinen Bann gerissen? Das muss ja nicht unbedingt das Page-Turnige sein.
Also wenn es jetzt in den Bann gerissen darum geht, dass ich gerne wissen möchte, wie es mit den Figuren weitergeht, und dass ich mich zum Beispiel freue und denke, cool, das war jetzt Band 1, aber es gibt jetzt noch 5 andere und der 7. erscheint bald, meine ich, dann ist es doch Lost in Fuseta. Weil ich bin schon in diese Welt eingetaucht und merke, ich würde gerne noch ein bisschen in ihr schwimmen. Und ich glaube, das ist einfach so, wenn man am Anfang des Sommers so ein Buch entdeckt und denkt, cool, ich nehme mir Band 2 und 3 auch noch mit. Das ist, finde ich, manchmal auch so ein kleines Geschenk, so ein kleines Sommergeschenk. Und wenn man zwischendurch mal ein bisschen Aufregung braucht, dann nimmt man das Baumhaus zur Hand.
Super. Falls ihr jetzt doch keine Lust auf Lost in Fuseta oder das Baumhaus habt, dann haben wir hier noch 2 Lesetipps für euch.
Lesetipp. Ich bin Peggy Reichelt, Wechseljahresexpertin und Autorin. Während es in meinem eigenen Ratgeber Woman in Balance, die 10 häufigsten Symptome der Wechseljahre, ums gesunde Altwerden geht, ist mein Lesetipp für euch der dazu passende Roman. In Eine halbe Ewigkeit von Ildiko von Kürti teilt die in der Mitte ihres Lebens stehende Cora hübsch unterhaltsam ihre Erfahrungen. Erlebtes Glück und Unglück, Schlupflieder, Hängepo und das ganze Zeugs. Und sie fragt sich, worauf warten wir eigentlich noch? Sind wir nicht endlich alt genug, unsere Träume durch Ziele zu ersetzen? Ein ganz wunderbares Buch über genau diese Lebensphase.
Ich bin Vera Zischke und mein Debütroman Ava liebt noch erscheint am 1. August bei List. Es geht um Mutterschaft und um die Frage, wie viel von meinem Leben gehört eigentlich mir? Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist Der Sommer ohne Männer von Siri Hustvedt. Es geht um Mia, die in einer Ehekrise steckt und zu ihrer betagten Mutter flüchtet. Umgeben von wirklich schillernden Frauen fragt sie sich, wer bin ich nach 30 Jahren Ehe? Mias Antworten sind so spitzfindig und witzig, dass man bloß froh ist, eine Frau zu sein.
Liebe Dörte, worum geht's denn in der nächsten Folge von Seitenweise Glück?
In unserer nächsten Folge, die in 2 Wochen erscheint, immer freitags, sprechen wir über Ehegeschichten. Und zwar zum einen über das Buch von Mary Beth Keane, 7 Tage einer Ehe.
Und über Holly Gramazio, Ehemänner.
Und ich bin gespannt, Hella. Wird es um Liebe gehen? Oder? Wir werden sehen.
Ja, wie intakt sind die Beziehungen?
Es bleibt spannend.
Genau.
Auch mit Folge 51 und 52, würde ich sagen.
Falls ihr uns schreiben möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun. Wir freuen uns über jede Post, jede E-Mail an buchclub@bildderfrau.de oder über eine Nachricht auf Instagram auf dem Account von Bild der Frau.
Ihr findet uns auch auf bildderfrau.de/buchclub. Da gibt es auch nochmal alle Folgen als Webplayer zum Nachhören. Ansonsten gibt es uns überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Und wenn ihr schon mal da seid, dann abonniert uns doch. Vielleicht ist das eine kleine Glocke oder sowas. Die könnt ihr anklicken und dann verpasst ihr keine neue Folge. Es gibt nämlich auch immer mal wieder zwischendurch kleine feine Sonderfolgen von unserem Podcast Seitenweise Glück.
Also wir haben alle was zu tun. Glocke anklicken, E-Mail schreiben, Bücher lesen.
Yes.
Ich freue mich auf die nächste Folge und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, danke fürs Zuhören.